Eines Tages, als Tahaaki zu seinem Erkundungsgang aufbrach, folgte Udlapa ihm. Erst hatte er vor, den Häuptling einfach zu töten, aber dieser Plan hatte seine Tücken. Bestimmt würden die Geisterkrieger versuchen, ihn umzubringen, und sie würden ihm schneller auf den Fersen sein, als er fliehen konnte. Als er sich in den Felsen versteckt hielt und dem Häuptling zusah, wie er sich darauf vorbereitete, seinen Körper zu verlassen, reifte ein anderer Plan in ihm. Tahaaki ließ seinen Körper an dem geheimen Ort zurück und flog mit dem Wind, um sein Volk zu bewachen. Udlapa wartete, bis er sicher gehen konnte, dass der Häuptling in seiner Geistergestalt ein Stück zurückgelegt hatte. Tahaaki merkte sofort, dass auch Udlapa in die Geisterwelt eingetreten war, und im selben Augenblick wusste er auch von Udlapas mörderischem Plan. Er sauste zurück zu seinem Geheimversteck, doch selbst der Wind war nicht schnell genug, um ihn zu retten. Als er zurückkam, war sein Körper schon verschwunden. Udlapas Körper lag verlassen da, aber Udlapa hatte Tahaaki keinen Ausweg gelassen. Mit Tahaakis Händen hatte er seinem eigenen, Udlapas Körper, die Kehle durchgeschnitten. Tahaaki folgte seinem Körper den Berg hinunter. Er schrie Udlapa an, aber Udlapa beachtete ihn gar nicht, als wäre er bloß der Wind. Verzweifelt musste Tahaaki mit ansehen, wie Udlapa seinen Platz als Häuptling der Quileute einnahm. In den ersten Wochen war Udlapa sorgsam darauf bedacht, dass die anderen ihn für Tahaaki hielten. Dann begann er Neuerungen einzuführen. Als erstes verbot Udlapa allen Kriegern, die Geisterwelt zu betreten. Er behauptete, er habe eine Vision gehabt, die von Gefahr kündete. In Wahrheit jedoch hatte er Angst. Er wusste, dass Tahaaki nur auf eine Gelegenheit wartete, seine Geschichte zu erzählen. Udlapa hatte auch Angst davor, selbst die Geisterwelt zu betreten, denn er wusste, dass Tahaaki sogleich seinen Körper zurückfordern würde. Daher waren seine Träume von einer siegreichen Schlacht mit den Geisterkriegern unmöglich geworden, und er versuchte sich damit zu bescheiden, über den Stamm zu herrschen. Er wurde aufsässig und versuchte sich Vorteile zu verschaffen, nach denen Tahaaki nie gestrebt hatte. Er weigerte sich, mit seinen Kriegern zusammenzuarbeiten. Er nahm sich eine zweite junge Frau und dann eine dritte, obwohl Tahaakis Frau noch lebte. Etwas, was in dem Stamm bis dahin undenkbar gewesen war. Tahaaki sah in hilflosem Zorn zu. Schließlich versuchte Tahaaki, seinen Körper zu töten, um den Stamm vor Udlapas Ausschweifungen zu bewahren. Er holte einen wilden Wolf aus den Bergen herab, doch Udlapa versteckte sich hinter seinen Kriegern. Als der Wolf einen jungen Krieger tötete, der den falschen Häuptling beschützte, empfand Tahaaki unbeschreibliche Trauer. Er schickte den Wolf wieder fort. Die Geschichten erzählen, dass es nicht einfach war, ein Geisterkrieger zu sein. Es war eher furchterregend als schön, vom eigenen Körper befreit zu sein. Deshalb wandten die Krieger diese magischen Kräfte nur an, wenn es unbedingt nötig war. Die einsamen Streifzüge, die der Häuptling unternahm, um sein Volk zu bewachen, waren eine Last und ein Opfer. Körperlos zu sein war verwirrend, unangenehm und erschreckend. Tahaaki war nun schon so lange ohne seinen Körper, dass er große Qualen litt. Er hatte das Gefühl, verdammt zu sein, ohne die Hoffnung, je in das ewige Land der Vorfahren einzutreten, für immer gefangen in diesem grauenvollen Nichts. Der Wolf folgte Tahaakis Geist, der sich in seiner Qual durch den Wald schlug. Es war ein außergewöhnlich großer und schöner Wolf. Plötzlich war Tahaaki neidisch auf das Tier. Es hatte wenigstens einen Körper, wenigstens ein Leben. Selbst ein Leben als Tier erschien Tahaaki besser als diese furchtbare Leere. Und dann hatte Tahaaki die Idee, die uns alle veränderte. Er bat den großen Wolf, ihm Platz zu machen, seinen Körper mit ihm zu teilen. Der Wolf war einverstanden. Erleichtert und dankbar trat Tahaaki in den Wolfskörper ein. Es war nicht sein menschlicher Körper, aber es war immer noch besser als die Leere der Geisterwelt. So vereint kehrten der Mann und der Wolf in das Dorf an der Bucht zurück. Die Menschen liefen voller Angst davon und riefen die Krieger zu Hilfe. Die Krieger begegneten dem Wolf mit ihren Lanzen. Udlapa hielt sich natürlich versteckt. Tahaaki griff seine Krieger nicht an. Langsam zog er sich von ihnen zurück, ließ seine Augen sprechen und versuchte, die Lieder seines Volkes zu heulen. Allmählich begriffen die Krieger, dass der Wolf kein gewöhnliches Tier war und dass er unter dem Einfluss eines Geistes stand. Ein älterer Krieger, ein Mann namens Hute, beschloss, den Befehl des falschen Häuptlings zu missachten. Er versuchte, sich mit dem Wolf zu verständigen. Kaum hatte Hute die Geisterwelt betreten, verließ Taha Aki den Wolf, der geduldig auf seine Rückkehr wartete, um mit Hute zu sprechen. Hute erfasste augenblicklich die Wahrheit und hieß seinen wahren Häuptling zu Hause willkommen. In diesem Moment kam Utlapa, um nachzusehen, ob der Wolf besiegt war. Als er Hute reglos am Boden liegen sah, umringt von Kriegern, die ihn beschützten, wusste er, was los war. Er zog das Messer und stürmte los, um Hute zu töten, bevor er zu seinem eigenen Körper zurückkehren konnte. »Verräter!« schrie er, und die Krieger wussten nicht, was sie tun sollten. Der Häuptling hatte es verboten, die Geisterwelt zu betreten, und es war seine Entscheidung, wie jene zu bestrafen waren, die ihm nicht gehorchten. Hute sprang wieder in seinen Körper, aber Utlapa setzte ihm das Messer an die Kehle und hielt ihm mit einer Hand den Mund zu. Taha Akis Körper war stark, und Hute war alt und schwach. Hute konnte die anderen noch nicht einmal warnen, ehe Utlapa ihn für immer zum Schweigen brachte. Taha Aki sah zu, wie Hutes Geist in das ewige Land der Vorfahren glitt, das Taha Aki für immer verschlossen war. Er empfand eine gewaltige Wut, stärker als alles, was er je empfunden hatte. Er trat wieder in den großen Wolf ein, um Utlapa die Kehle herauszureißen. Doch als er sich mit dem Wolf vereinigte, geschah ein großes Wunder. Taha Akis Wut war die Wut eines Menschen. Die Liebe zu seinem Volk und der Hass auf den Unterdrücker waren zu gewaltig für den Körper des Wolfs, zu menschlich. Der Wolf zitterte und verwandelte sich vor den Augen Utlapas und der erschrockenen Krieger in einen Mann. Der Mann sah nicht aus wie Taha Aki. Er sah viel prächtiger aus. Er war der fleischgewordene Geist von Taha Aki. Die Krieger erkannten ihn jedoch sofort, denn sie waren mit Taha Akis Geist gewandert. Utlapa versuchte zu fliehen, doch Taha Aki hatte die Kraft des Wolfs in seinem neuen Körper. Er fing den falschen Häuptling und erdrückte seinen Geist, bevor er aus dem gestohlenen Körper herausspringen konnte. Als die Menschen begriffen, was geschehen war, jubelten sie. Taha Aki stellte die alte Ordnung wieder her. Er arbeitete wieder zusammen mit seinem Volk und gab die jungen Ehefrauen ihren Familien zurück. Die einzige Veränderung, die er beibehielt, war das Verbot, die Geisterwelt zu betreten. Jetzt, da die Idee, jemandem das Leben zu rauben, einmal aufgetaucht war, war das zu gefährlich geworden. Die Geisterkrieger gab es nicht mehr. Von nun an war Taha Aki mehr als nur Wolf oder Mann. Er wurde Taha Aki der große Wolf oder Taha Aki der Geistermann genannt. Viele, viele Jahre führte er den Stamm, denn er alterte nicht. Wenn Gefahr drohte, nahm er die Wolfsgestalt an, um gegen den Feind zu kämpfen oder ihm Angst einzujagen. Das Volk lebte in Frieden. Taha Aki zeugte viele Söhne, und einige davon stellten fest, dass auch sie sich, wenn sie das Mannesalter erreicht hatten, in einen Wolf verwandeln konnten. Die Wölfe waren alle unterschiedlich, denn sie waren Geisterwölfe und spiegelten den Mann wider, der darin steckte.
»Deshalb also ist Senpei schwarz«, murmelte Quill grinsend. »Schwarze Seele, schwarzes Fell«,